NDR Info. Forum am Sonntag.
Moderner Islam oder Parallelwelt? Die Gülen-Bewegung in Deutschland. Eine Sendung von Rainer Scholz.
Ein weitläufiges Gelände in Berlin-Spandau. Früher waren in den Häusern, die großräumig um einen Platz gruppiert sind, britische Soldaten untergebracht. Jetzt ziehen Schüler über den Campus. Irfan Kumru, Vorstand des Vereins Tüdesp, erfüllt das mit Stolz.
Hier vorne dieses weiße große Gebäude, das war unser Hauptgebäude 2004, als wir das Gymnasium hier gegründet haben. Das ist hier eine Kaserne, die britische Kaserne. Und die stand dann seit 1994 leer. So ist man über einen türkischen Hauswart hier auf dem Gelände dazu gekommen, hier mal anzufragen und hat sich eingemietet. Und 2006 wurde dann eine Realschule dazu gegründet.
Später kam eine Kita dazu und im vergangenen Jahr eine Grundschule, alle in privater Trägerschaft. Der Verein Tüdesp, ein türkisch-deutsches Bildungsinstitut, hat das ehemalige Kaserngelände 2012 der Bundesrepublik Deutschland abgekauft. Mittagspause. Hier geht es genauso quirlig zu wie in anderen Schulmensen auch. Obwohl viele der Eltern fromme Muslime sind, ist dies keine islamische Privatschule. Nicht alle Mädchen hier tragen ein Kopftuch. Der Unterricht ist säkular, also weltlich, und entspreche damit exakt dem Berliner Lehrplan, sagt Sabrina Leberecht, Schulleiterin des Wilhelmstadt-Gymnasiums auf dem Campusgelände. Das gelte etwa auch für das Fach Biologie.
Bei uns wird Evolution ganz normal unterrichtet. Wir haben dann auch kreationistische Denkansätze, die wir eben diskutieren. Das sind sehr schöne Stunden, die genauso laufen wie alle anderen Stunden. Und man kann eben die Weltentstehung wissenschaftlich erklären. Man kann aber auch eine Glaubensrichtung vertreten. Also da müssen die Kinder dann eben selber einen Weg finden, wie sie ihren Glauben eventuell mit einer wissenschaftlichen Sicht in Einklang bringen.
Wie an den anderen Schulen in Berlin gibt es auch an diesem Privatgymnasium keinen Religionsunterricht. Dabei ist der Trägerverein Tüdesp der muslimischen Hizmet-Bewegung zuzuordnen. Hizmet ist türkisch und heißt so viel wie Dienst, wobei dies den Dienst am Nächsten, an der Gesellschaft, aber auch den Dienst im Sinne Allahs meinen kann. Der Gründer dieser Hizmet-Bewegung ist Fethullah Gülen, ein charismatischer Prediger. Mit seinem Namen ist die derzeit größte islamische Bildungsbewegung verbunden. Sie hat Millionen Anhänger. Sabrina Leberecht, die 2004 an das Wilhelmstadt-Gymnasium in Spandau kam und es seit 2008 leitet, legt allerdings Wert auf den Hinweis, dass Gülen an ihrer Schule keine Rolle spiele.
Ich wusste am Anfang gar nicht, an welcher besonderen Schule ich bin. Also es wurde mir so nach und nach eben bewusst. Und das Besondere dieser Schule ist ja eigentlich auch nur dieses Familiäre. Also Fethullah Gülen oder die Hizmet-Bewegung hat ja in der Schule überhaupt keinen Raum.
Lehrer und Schüler betonen, dass am Wilhelmstadt-Gymnasium ein besonderes Lernklima herrsche.
Ich würde die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern vorheben. Eine Beziehung, die man so auf anderen Schulen nicht finden würde. Man kann hier mit den Lehrern auf gleicher Augenhöhe sprechen. Sie versuchen, dir entgegenzukommen, dir zu helfen. Und das findet man so in anderen Schulen nicht.
Ertuğrul Can, lässig und modern gekleidet, steht kurz vor dem Abitur. Sein Berufswunsch?
Also ich will entweder Jura studieren nach dem Abitur oder möchte ein duales Studium beim BKA machen, Bundeskriminalamt.
Studium beim Bundeskriminalamt? Den Prediger Fethullah Gülen würde ein solches Ziel sicherlich freuen. Sein Credo: Aufstieg durch Bildung. Baut Schulen statt Moscheen, das ist so ein Satz von ihm. Doch derzeit steht seine Bewegung an einem schwierigen Punkt. So groß sie ist, so umstritten ist sie auch. An Gülen scheiden sich die Geister. Seine Gegner sehen in dem früheren Dorfprediger den Vater einer gefährlichen Sekte, Scientology vergleichbar. Andere loben das Engagement der Hizmet-Bewegung, der Gesellschaft scheinbar selbstlos zu dienen und Islam und westliche Werte miteinander zu verbinden. Ercan Karakoyun, Stadtsoziologe, 1980 im Ruhrgebiet geboren, ist der Geschäftsführer der Stiftung Dialog und Bildung mit Sitz in Berlin und gilt als deutsche Stimme der Hizmet.
Der Islam ist ganz klar für Dialog und Bildung. Es ist sogar so, dass der erste Vers, der offenbart wurde, Lies lautete. Das heißt, Lies kann man argumentieren als forsche, analysiere, hinterfrage, kritisiere. Und in diesem Zusammenhang betont der Islam natürlich die Bedeutung von Bildung. Schaut man allerdings in die muslimische Welt, sieht man leider, dass die Bildung an Bedeutung verloren hat. Und Fethullah Gülen hat mit seinen Ideen versucht, diese Bildung sowohl in Form von Allgemeinbildung, aber auch im Sinne von kritischem Hinterfragen und Reflektieren der Religion wieder in die Bevölkerung zu bringen.
Fethullah Gülen wurde 1938 oder 1941, da gehen die Angaben auseinander, im ostanatolischen Erzurum geboren und erhielt den Großteil seiner Bildung in Koranschulen. Über Audiokassetten verbreiteten sich die Predigten des volksnahen Mannes in den 70er Jahren über das ganze Land. Für die Schüler aus den Dörfern gründete Gülen Wohnheime in den Städten. Hier wurde fleißig gelernt, aber auch viel gebetet. Er gründete Nachhilfeinstitute, die in der Türkei eine bedeutende Rolle spielen. Schulabgänger müssen hier nämlich erst eine Prüfung bestehen, um von einer Universität aufgenommen zu werden. Das historische Verdienst Gülens sei es, in den bis dato bildungsfernen Provinzen Anatoliens eine aufstiegsorientierte Bildungsbewegung geschaffen zu haben, so der Karlsruher Erziehungswissenschaftler Thomas Geier.
Mit der Intellektualisierung eines eher volkstümlichen Sufi-Glaubens geht eben in Bezug auf sozialen Wandel eine Migration, eine innerstaatliche Migration in der Türkei einher, ein sozialer Wandel von der Landbevölkerung hin in die Städte. Und damit ist so eine Bildungsbewegung eigentlich angestoßen, mit gleichzeitigem Versprechen des gesellschaftlichen Aufstiegs.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion bekam die Bildungsbewegung Gülens einen zusätzlichen Schub. Nicht nur im westlichen Ausland, auch in den ehemaligen Sowjetrepubliken gründeten seine Anhänger nun Kindergärten, Nachhilfeinstitute und Privatschulen. Seit 1999 lebt Fethullah Gülen in den USA, in Pennsylvania im Exil. Türkischen Boden hat er seitdem nie wieder betreten, wahrscheinlich aus Furcht, verhaftet zu werden. Über das Internet lässt er seine Anhänger jeweils freitags aus der Ferne an seinen zumeist sehr allgemeinen, aber auf Verständigung zielenden Botschaften teilhaben.
Allah'ın izni inayetiyle size falana filana sülük deme densizliğini Allah yaptırtmadı.
In der Türkei stiegen Gülens Anhänger, er spricht von der goldenen Generation, zu hohen Richtern, Staatsanwälten oder Polizeipräsidenten auf. Zum Imperium Gülens gehörten oder gehören große Zeitungen und Fernsehsender, aber auch wichtige Unternehmerverbände. Bis vor 3 Jahren arbeitete Fethullah Gülen, der nie eine Partei gründete, eng mit dem türkischen Ministerpräsidenten Erdogan zusammen, mit dem ihn vieles verbindet. Dann um 2012, 2013 der Bruch. Gülens Leute bezichtigten Erdogan und sein Umfeld der Korruption. Erdogan erklärte im Gegenzug, die Hesemet-Bewegung habe einen Putsch vorbereitet. Er entließ oder versetzte handstreichartig hunderte Gülen-treue Juristen und Polizisten und schloss vor wenigen Wochen über Nacht sogar die größte türkische Tageszeitung Zaman. Dieser heftige Kulturkampf verunsichere auch die zahlreichen Gülen-Anhänger in Deutschland, so Ercan Karakoyun.
Dass Menschen sagen, ich ziehe mich erstmal für ein paar Jahre zurück und möchte erstmal nichts damit zu tun haben, weil sie Verwandte in der Türkei haben, weil sie wirtschaftliche Beziehungen in der Türkei haben, sie haben Besitz in der Türkei. Das sind alles wichtige Faktoren, die zurzeit, glaube ich, eher dazu führen, dass ein Rücklauf bei den Engagierten zu verzeichnen ist.
Die Hizmet-Bewegung ist auch in Deutschland sehr aktiv. Schulen, Kindergärten und Nachhilfeinstitute mit überwiegend türkischstämmiger Klientel zählen dazu. Unter dem Dach der World Media Group sind die Gülen-nahen Medien zusammengefasst: Fernsehsender, eine große Druckerei, eine Medienakademie und eben auch die deutsche Ausgabe von Zaman. Diese Tageszeitung zielt auf ein deutsch-türkisches Bildungsbürgertum und erreicht hier mit Print- und Digitalausgaben etwa 34.000 Abonnenten. Für Norddeutschland ist Ramiz Kilic Arslan zuständig. Er wusste nach eigenen Angaben anfangs nicht, dass dieser Mann zur Hizmet-Bewegung gezählt wurde. Es spiele für ihn auch keine große Rolle. Was er von Gülen kenne, finde er gut. Wobei Fethullah Gülen bis in die jüngste Vergangenheit regelmäßig im Blatt auftauchte.
Freitag gibt es ja auch so eine Seite, das auch von ihm. Das ist nicht heimlich, das kann jeder sehen, dass das von Fethullah Gülen zitierte oder von seinem Erzählung so eine Zusammenfassung. Ja.
Niemand weiß, wie viele Anhänger die Hizmet-Bewegung in Deutschland zählt. Mitgliedschaften oder Massenveranstaltungen gibt es nicht. Ausgehend von der Zahl der Saman-Abonnenten rechnet Ercan Karakoyun mit etwa 150 bis 200.000. Die junge, dynamische Bewegung strukturiert sich in verdeckten Netzwerken nach dem Vorbild der Jemaat, der Gemeinschaft im Sufismus, aus dem die Ideologie Gülens stammt. Wer in der Bewegung etwas zu sagen hat, bleibt im Dunkeln. Die Vorstellung, wonach der Meister aus Pennsylvania bis in jede einzelne Hizmet-Einrichtung hineinregieren würde, hält Ercan Karakoyun, die deutsche Stimme der Bewegung, für abwegig.
Also Fethullah Gülen hat keinen Einfluss auf das, was hier in der einzelnen Schule oder in dem einzelnen Verein passiert. Er spricht sich für Bildung aus. Wie dieser Bildungsprozess dann vor Ort gestaltet wird, das entscheiden die lokalen engagierten Akteure und die Mitglieder im Vorstand, der Verein, wie in jedem Verein im Prinzip an auch.
Kennern scheint es, dass in der Hizmet-Bewegung nichts dem Zufall überlassen wird. Einige sprechen von den Calvinisten des Islam. Andererseits ist es nicht leicht, über die Bewegung in Deutschland zu recherchieren. Woran erkennt der Außenstehende, ob es sich bei Vereinen, die sich unter positiv klingenden, aber nichtssagenden Titeln wie Forum, Harmonie oder Horizont an die Öffentlichkeit wenden, um Institutionen handelt, die sich der Hizmet-Philosophie nahe fühlen? In Hamburg existiert zum Beispiel ein Frauenverein mit dem Namen Die Kraft der Toleranz. Die Vorsitzende ist Seher Içten. Sie hat in Bayreuth studiert und lebt seit 6 Jahren in Norddeutschland.
Wir versuchen immer, Orte der Begegnung zu schaffen. Das kann sein ein Kochkurs, das kann sein ein Kreativcafé, wo Leute, die mögen, einfach was häkeln. Das kann aber auch sein ein Mutter-Kind-Treff, ein Frühstückstreff oder aber auch ein Seminar zur Erziehung und Bildung.
In dem Verein sind auch Nicht-Muslime aktiv. Die Leitung liegt aber in den Händen von Deutsch-Türkinnen. Auf die Frage, welche Beziehung sie zu der Hizmet-Bewegung habe, holt Seher Içten ein wenig aus.
Es gibt Menschen, die sind motiviert durch Hizmet sozusagen, sich sozial zu engagieren. Dann gibt es aber Leute, die haben eine ganz andere Motivation, eine persönliche Motivation, vielleicht durch ihre Biografie. Wir versuchen dieser Gesellschaft was zu geben. Und klar, es gibt einige von uns, die kennen Hizmet, finden das auch gut. Das ist jetzt für uns kein Kriterium. Und was ich mir auch wünschen würde, also wir wollen jetzt nicht, dass zum Beispiel unser Verein nur auf den Namen Gülen reduziert wird. Weil wenn Sie in die praktische Umsetzung sozusagen unserer Programme gucken, haben wir bis jetzt wirklich viel geschafft.
In Deutschland werden fast 30 Privatschulen der Hizmet-Bewegung zugeschrieben, überwiegend Gymnasien. In den Trägervereinen spielen Hizmet-Anhänger eine wichtige Rolle. Im Norden ist es unter anderem ein Gymnasium in Hamburg-Barmbek. Dort lehnt die Schulleitung allerdings trotz mehrmaliger Versuche jedes Interview ab. Man sei keine Gülen-Schule und wolle nicht in diesem Zusammenhang genannt werden. Sehr versteckt räumt die Schule auf ihrer Internetseite allerdings ein, einige der Gründungsmitglieder würden sich mit den Ideen Fethullah Gülens identifizieren. Dabei handelt es sich in erster Linie um demokratische Prinzipien wie Toleranz, Meinungs- und Religions- sowie Gewaltfreiheit. Für Thomas Geier, den Erziehungswissenschaftler in Karlsruhe, der viel über Fethullah Gülen geforscht hat, erklärt sich die mangelnde Offenheit auch mit schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit.
Man muss die sogenannte mangelnde Transparenz, die muss man vor dem Hintergrund sehen, dass es auch eine Berichterstattung gab, in der die Leute wirklich nicht gut weggekommen sind. Und die Akteure sind so dargestellt worden, dass sie eigentlich nur noch Stichwortgeber dafür waren, dass die Thesen, die in den Berichten vertreten werden, bestätigt werden.
Anhänger der Hizmet-Bewegung bemühen sich um große Nähe zu namhaften Einrichtungen oder Personen. so schmücken sie ihre Tagungen, die gern in gehobener Umgebung stattfinden, mit hochrangigen, nicht-muslimischen deutschen Politikern oder Professoren. Die Anerkennung durch die Mehrheitsgesellschaft ist ihnen wichtig. Alles, was in diesem Zusammenhang auf Fethullah Gülen oder den Koran hindeutet, ist da nur störend. Andererseits spielt der Koran eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Welt. Das wird oft erst auf den zweiten Blick deutlich. So gibt es auch in Deutschland sogenannte Häuser des Lichts. Das sind zunächst einmal Wohngemeinschaften. Dort finden für die überwiegend bildungs- und aufstiegsorientierten, Gülen-nahen Schüler und Studenten regelmäßig einmal die Woche sogenannte Sohbetler statt, Unterweisungen. Durch Zufall bekamen der Hochschullehrer Thomas Geier und seine Studenten die Möglichkeit, an solchen Sitzungen über einen längeren Zeitraum als Beobachter teilzunehmen.
Interessant ist, wenn man da mit den Akteuren selbst spricht, die in solche vermeintlichen Lichthäuser gehen, dann sind das erstens gar keine so erleuchteten Häuser, also sie sind eher im Dunkeln und eher am Rand platziert. Es geht eigentlich eher um, bei uns in unserem Projekt, um studentische Zirkel. Und der Begriff Häuser des Lichts ist erstens gar nicht so bekannt unter den Studierenden. Und zweitens sprechen sie eher viel pragmatischer davon. Das ist das Haus, da treffen wir uns, da wohnen wir auch und dann kommen andere Leute hinzu. Und dann finden dort eben Gesprächskreise statt, die wir in unserem Projekt untersuchen.
Die Sitzungen, bei denen gut ein Dutzend Personen zusammenkommen, entweder nur Männer oder nur Frauen, werden von religiösen Führungspersonen geleitet. Bei den Männern sind es die Abis, Brüder. Ausgangspunkt der Gespräche sind zunächst die Schriften und Aussagen Fethullah Gülens und seines Lehrers Said Nursi, die sich aus dem Sufismus speisen. Und danach geht es um die Umsetzung.
Es geht um Orientierung, wie man sich verhalten soll in spezifischen Situationen, wie man sich in der Schule verhalten soll. Was kann ich in solchen Situationen machen? In Konfliktsituationen, ist das noch mit dem muslimischen Glauben zu vereinbaren oder eben nicht? Was muss ich machen, wenn ich selbst in einer Lehrsituation bin? Wie ist das denn, wenn ich Noten gebe und ich muss schlechte Noten geben? So etwas zum Beispiel.
Diese Zirkel sind für diejenigen, die regelmäßig teilnehmen, mehr als eine Diskussionsrunde. Sie sind emotionale und intellektuelle Heimat in einem umfassenden Sinn. Wer hier zusammensitzt, teilt die gleichen Erfahrungen von Ausgrenzung und Zurückweisung durch die deutsche Mehrheitsgesellschaft. Schon in der Schule wurden viele Opfer von Abwertungen, sagt Thomas Geier.
Oftmals ist der Wortlaut, das schaffen Sie nicht, gehen Sie am besten von der Schule ab. Häufig wird darüber berichtet, die trauen mir das nicht zu.
Um diese Wohngemeinschaften und Gesprächsrunden ranken sich zahlreiche Gerüchte. Hier finde unter Ausschluss der Öffentlichkeit Indoktrination statt, sagen die Kritiker. Thomas Geier und seine Studenten würden das, was sie bei den Sorbettlern erlebt haben, nicht als Indoktrination bezeichnen. Gleichwohl vertrete Fethullah Gülen keineswegs einen Reform-Islam, betont Friedmann Eisler von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin.
Es gibt eine Koranausgabe, das heißt, es ist der Korantext auf Arabisch und dann auch auf Deutsch, und kommentiert von Ali Ünal, das ist einer der getreuen Gefolgsleute von Fethullah Gülen, der diesen Koran kommentiert hat. Und diese Koranausgabe von Ali Ünal enthält Kommentare zu den Korantexten, die jetzt nicht besonders hervorstechen, also sie sind nicht besonders radikal oder islamistisch, aber sie sind sehr konservativ. Da wird eben ganz klar zum Beispiel die nicht nur physische, sondern auch die charakterliche Schwäche der Frau bezeichnet. Ja, sie braucht praktisch die Unterstützung des Mannes und solche Dinge. Polygamie wird auf langen Seiten verteidigt, auch die Sklaverei im Prinzip. Da haben wir konservative Positionen, die erstmal dann aufhorchen lassen, wenn man sozusagen den allgemeinen säkularen Diskurs über Dialog und Bildung der Hizmet-Bewegung vor sich hat.
Erdogans Kampf gegen die Gülen-Bewegung in der Türkei trägt Züge einer Säuberungsaktion. Mit seinem Großvorhaben, 4000 Gülen-Schulen binnen kurzem schließen zu lassen, ist er allerdings vor dem Verfassungsgericht gescheitert. Umso wichtiger könnte Deutschland für die Hizmet-Bewegung werden. Zu der neuen deutsch-türkischen Mittelschicht, die sich hier herausbildet, zählen auch viele Anhänger Gülens, die ihrer Philosophie Geltung verschaffen wollen. Ist das bedrohlich? Der Hamburger Sozialwissenschaftler Sebastian Kotschermann sieht das so. Er hat etliche Jahre in einem Nachhilfeinstitut des internationalen Netzwerkes gearbeitet und sich sehr intensiv mit ihm beschäftigt.
Es gibt halt eine zweigeteilte Organisationsstruktur und Organisationskultur. Besonders bei den Nachhilfeschulen und bei den Schulen gibt es das operative Tagesgeschäft. Und das wird tatsächlich geleistet von Menschen, die entweder gar nicht, wie in meinem Fall, oder nur sehr lose und sehr vage sich der Gülen-Bewegung zugehörig fühlen. Dahinter ist eine sehr, sehr durchstrukturierte, sehr, sehr hierarchisch strukturierte Organisation, in der es ganz klar ein Top-Down von oben nach unten gibt.
Fethullah Gülen predigt, Islam und die Moderne seien kein Widerspruch. Demokratie und Islam würden sich gut ergänzen. Und Bildung sei der Schlüssel, um die Menschheit von vielen Übeln zu erlösen. Allerdings sei der Bildungsbegriff der Gülen-Bewegung ein vormoderner, kritisiert Friedmann Eisler.
Bildung ist bei Gülen nie ein Begriff, der auf Kontroversität, auf Selbstbestimmung, auf Konfliktfähigkeit, auf Interessenorientierung zielt. Das sind zentrale Inhalte von Bildung, wie wir sie in unserer Gesellschaft verstehen. Bildung für Gülen ist durchweg Aufnehmen von dem Wissen, ich sage es jetzt mal in seinen Worten, Wissen über diese und die jenseitige Welt. Wir haben also einen zentral unterschiedlichen Bildungsbegriff.
Es gab und gibt Anfragen an den Verfassungsschutz, die Hizmet-Bewegung zu beobachten. Doch dafür, so eine Analyse aus Baden-Württemberg, habe man bisher keine Veranlassung. In Deutschland ist die Bewegung vergleichsweise jung. Sie hat sich im Grunde mit ihrer Potsdamer Konferenz 2009 zum ersten Mal vorsichtig nach außen gewagt. Ercan Karakoyun, Gülens Sprecher in Deutschland, kennt die vorgebrachten Kritikpunkte und hält sie für nicht ganz unberechtigt.
Also ich glaube, dass die Vereine sehr transparent sind. Die Sache ist nur die Bewegung ist sehr komplex. Das heißt, es gibt viele unterschiedliche Vereine, es gibt unterschiedliche Arbeitsbereiche, es gibt unterschiedliche Aktivitäten, die jeweils immer lokal vor Ort entstehen. Und das Ganze wird nicht hierarchisch zentral koordiniert, sondern es ist wirklich ein Sammelsurium aus Menschen, die sich irgendwie versuchen, verbunden mit dieser Idee, die hinter Hizmet steckt, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Und das ist natürlich für den Menschen gegenüber, der sich zunächst mal nicht mit dem Islam auskennt, der sich dann aber auch nicht mit der Geschichte der Türkei auskennt, der sich aber auch nicht mit Bewegungen des Sufismus auskennt, der nicht weiß, wie sie strukturiert sind, wie sie formiert sind, ist es natürlich nicht einfach, das nachzuvollziehen. Und daher glaube ich, müssen wir öffentlich aktiver werden und dieses Verständnis, dass es da Intransparenz gibt, können wir nur selbst bekämpfen.
Dass Gülen-Schulen in ihrer Bildungsarbeit erfolgreich sein können, zeigen diverse Beispiele. Der Erfolg ihrer Schule hänge auch mit dem positiven Binnenklima zusammen, sagt Sabrina Leberecht, die Rektorin des Wilhelmstadt-Gymnasiums in Berlin.
Also das Besondere an unserer Schule ist dieses familiäre Miteinander-Umgehen, was ich darauf zurückführe, dass eben die Kinder eben auch aus gleichgesinnten Elternhäusern kommen. Ich glaube, dass die Eltern sich in ihrem Erziehungsstil sehr ähneln und eben zu Hause eben ja quasi die gleiche Linie gefahren wird. Und insofern, wenn wir diese Linie in der Schule fortführen, dass da eben dann keine Punkte entstehen, wo man anecken könnte oder so.
Und für Bekir Deyali, der kurz vor dem Abitur steht, ist auch schon klar, was er werden möchte.
Ich habe ein ganz klares Berufsziel, das habe ich schon seit Jahren. Also ich will gerne Medizin studieren und Arzt werden. Und dementsprechend strenge ich mich auch in der Schule an, versuche auch relativ gut dabei zu sein.
Moderner Islam oder Parallelwelt, die Gülen-Bewegung in Deutschland. Sie hörten eine Sendung von Rainer Scholz. Technik Katrin Bäumer, Produktion Rita Klostermann, Redaktion Klaus Röck. Sie finden diesen Beitrag ab sofort in der Mediathek über ndr.de/info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.